Mamala Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mamala Papp. Heute freue ich mich sehr auf Silke Grüner. Sie ist hier vom BPW, Business Professional Women's Club in Essen, auch Deutschland. Sie hat mehrere Funktionen und ich freue mich erstmal, wir wollen heute sprechen. Ich freue mich erstmal auf dich, Silke, dass wir Zeit gefunden haben. Und wir wollen heute über mehrere Sachen sprechen, die die gleichen Chancen von Frauen, vor allem wenn es ums Portemonnaie geht, unterstützen. Und ja, das ist heute unser Thema im Podcast. Vielleicht erklärst du einmal ganz grundsätzlich, wenn jetzt jemand das BPW noch nicht gehört hat. Ich kannte das bis vor kurzem auch noch nicht. Was seid ihr? Was ist das für ein Club?
Ja, erstmal danke, dass ich hier sein darf und du auch diese Themen einfach unterjährig sichtbar machst. Das ist immer sehr wichtig für uns, dass das nicht immer zu Aktionstagen geschieht, sondern das ganze Jahr über. Deswegen nochmal vielen Dank für diese Einladung. Ich bin erste Vorsitzende vom BPW Club Essen und wir sind ein internationales Netzwerk, was es seit 95 Jahren gibt. Und wir setzen uns für die Förderung der einzelnen Frauen ein. Das sind selbstständige Frauen, das sind angestellte Frauen, jeder Altersklasse, von der Studentin hin bis zur Führungskraft, aber auch, ich liebe auch die Rentnerinnen, die sehr viel dazu beitragen können.
Und Business also heißt eher, die Unterstützung spielt eher auf beruflicher Ebene, auf dem Vernetzen, auf diesen Ebenen statt?
Das ist natürlich das Hauptanliegen, aber es wird natürlich auch runtergebrochen, da es ja ein sehr persönliches Netzwerk, besonders bei uns in Essen ist, kann sich das natürlich auch auf die private Ebene runterbrechen.
Ganz grundsätzlich haben wir uns ja kennengelernt über den Equal Pay Day und das haben bestimmt schon viele gehört, das ist ein besonderes Datum im Jahr, wo ausgerechnet wird, und das ist auch immer ein bisschen unterschiedlich, wie die Schere ist, weil die besteht ja immer noch. Frauen und Männer verdienen immer noch nicht gleich bei gleicher Arbeit. Und da gibt es verschiedene Aktionen, hatten wir dieses Jahr eine zusammen. Wie wichtig ist, hast du ja gerade auch angesprochen, solche Aktionen auch darauf aufmerksam machen, aber wie wichtig ist, dass man immer noch darauf aufmerksam macht, plus wie traurig ist es, dass wir darauf aufmerksam machen müssen?
Ja, gerade der Equal Pay Day ist leider ja immer noch nicht geschafft. Er ist auch vom BPW eingeführt worden in Deutschland 2008. Ich selber nehme seit 2009 an diesen Aktionentag und als Beispiel, es war der 15. April, wo die ersten Aktionen stattgefunden haben in ganz Deutschland. Nächstes Jahr erfreulicherweise am 27. Februar. Daran sieht man, wir haben 2025 und wir reden immer noch über den Equal Pay Day. Warum wir das auch machen, was erfreulich ist, kann ich kurz erzählen. Die ersten Aktionen, jeder kennt diese rote Tasche mittlerweile, aber damals war sie noch nicht bekannt. Und wir waren jetzt auch in Essen unterwegs, auch in der Fußgängerzone. Und damals lagen wir bei 23% und haben die Leute einfach mal gefragt, mit den 23%, und sie wussten gar nicht, wovon wir sprechen. Was ist Equal Pay? Das war noch wie so ein kleines Quiz, was beantwortet werden musste. Und wenn ich aber heute den Equal Pay Day anspreche, dann ist er ja in den Medien, im Fernsehen, im Radio, in der Zeitung. Er ist also sehr bekannt geworden. Und daran sieht man, die Aktionen, auch wenn es schleppend ist, machen ja doch einen Sinn.
Erklär nochmal das Datum. Das Datum ist, das markiert den Zeitraum oder die, erklär nochmal, was das bedeutet. Also ist es besser, wenn es früher im Jahr ist, weil?
Ja, es ist super, weil er war ja jetzt am 7. März und das heißt, du hast bis zum 7. März kostenfrei gearbeitet. Und die Männer haben schon Geld bekommen für gleiche Arbeit.
Krass eigentlich, ne? Muss man ja sich mal vorstellen. Über 2 Monate. Warum glaubst du, ist das noch so? Warum haben wir Frauen, die auch, das sehe ich in meinen vielen Interviews, so viel schaffen, allein durch ihre Ausbildung, durch ihre grundsätzliche Motivation, dann auch nochmal geben die extra Gas in anderen Richtungen, wenn sie Mütter werden, wenn sie Familien managen müssen. Wir sind super Frauen. Also Frauen sind super Männer in Anführungsstrichen. Ja, da ist die Power. Da ist das. Warum wird das nicht gesehen? Vor allem, warum wird es nicht gleich bezahlt?
Gut, viele Frauen arbeiten ja in Teilzeitberufen. da sind wir bei meinem Lieblingsthema, auch der Care-Arbeit. Mhm. Wer kümmert sich in der Regel auch um diese ganzen Sachen? Das sind die Frauen. Wer arbeitet in den unterbezahlten Berufen? Ist ja auch so ein Steckenpferd. Die Pflegeberufe werden alle unterbezahlt. Da gibt es mehr Frauen als Männer. In technischen Berufen, die gut bezahlt werden, gibt es mehr Männer als Frauen. Das heißt aber nicht, dass wir Frauen das nicht können. Im Gegenteil, wir können es sehr gut. Aber auch so eine Teilzeit-Mami, die wird unter Umständen nicht in die Führungsposition kommen, mhm, in diesen hochbezahlten Berufen.
Und es ist ja auch oft so, Teilzeit ist auch so, ja, so, auch so suboptimal, weil oft sind es halt nicht die 4 oder 5 Stunden, die man vereinbart hat, sondern das ist viel mehr und das wird dann noch erledigt, während man nicht auf der Arbeit ist. Also eigentlich sehe ich oft, dass gerade, da redet man ja auch von der Teilzeitfalle, dass da gerade auch Frauen weniger Geld bekommen, aber einfach versuchen, fast 100% zu leisten.
Das stimmt. Also es gibt ja Studien, wo man sagt, eine Teilzeitkraft arbeitet sogar effektiver als eine Vollzeitkraft, weil, mhm, sie natürlich in dieser kurzen Zeit sehr viel schaffen muss und sich da sehr konzentriert dran gibt. Trotzdem müsste sie halt flexibler gestaltet werden, weil wir wissen auch, Kitas, wenn kein Personal da ist, dann muss leider auch so eine Teilzeitkraft mal eher vom Arbeitsplatz aufstehen.
Mhm, das stimmt. Wie siehst du das in deinem privaten Umfeld, aber auch im Umfeld mit den vielen Frauen, mit denen du zu tun hast? Welche Wut spürst du da oder welche Enttäuschung spürst du da? Oder fällt dir vielleicht eine Person ein, wo man ein bisschen erzählen könnte, wie da die Situation war oder ist oder sich verbessert hat?
Oftmals wird ja auch, ich komme wieder auf das Lieblingsthema Care-Arbeit, es wird ja nicht gesehen, weil es ist ja keine Arbeit, mhm, in Anführungsstrichen. Und es ist ja sehr wohl Arbeit, dass eine Teilzeitkraft nach Hause kommt und sie kann ja auch nicht die Füße hochlegen, sondern sie betreut die Kinder, sie kümmert sich um das nächste Geburtstagsgeschenk, kauft das Heftchen für die Schule. Und das wird halt auch nicht bezahlt oder gesehen oder belohnt. Und das gibt natürlich am Ende auch weniger Rente, weil sie kriegt ja weniger Geld, mhm, arbeitet trotzdem zu Hause. Und am Ende ist es die Rentenfalle.
Was würdest du denken oder sagen, wie kann man das verbessern? Wie kann man das ausmerzen? Weil es ist ungerecht.
Das ist ungerecht. Deswegen ist meine Empfehlung gerade bei den jungen Frauen, dass sie schon diese Gespräche führen, bevor sie ein Kind bekommen. Ich weiß, das ist sehr schwer, jetzt vor allen Dingen, wenn man so immer sein eigenes Leben gelebt hat und ist jetzt plötzlich, muss man solche wichtigen Dinge verhandeln, dass es schwer fällt. Aber wenn das Kind da ist, ändert sich ja sowieso das Leben, mhm, komplett. Mhm. Und wenn man dann anfängt zu verhandeln, dann ist keine Klarheit da. Aber wenn es im Vorher besprochen wird, festgesetzt wird, dann haben beide ein gutes Gefühl. Es gibt Klarheit und es gibt dann auch diese Ruhe und Frieden, weil auch die Frau fühlt sich natürlich wertgeschätzt. Also ich kenne das Beispiel selber. Ich habe das mit meinem Mann ausgehandelt. Wenn ich mich darum kümmern soll oder auch natürlich möchte, mhm, dann muss es in irgendwelchen Dingen entlohnt werden.
Was könnte man da machen? Also ich weiß auch, gerade bevor man das erste Kind bekommt, weiß man manchmal ja gar nicht, was wird sich denn so ändern? Man hat ja dieses riesige Fragezeichen und selbst ich würde nie die richtigen Fragen stellen, weil ich gar nicht weiß, was sich alles ändert. Also was wäre für dich so ein Leitfaden? Auf welche Punkte sollte man achten?
Ja, das ist schwierig einzuschätzen, das gebe ich recht. Deswegen ist natürlich auch so ein Netzwerk ganz gut, um sich da so ein bisschen so als von den Role Models die Informationen zu schaffen. Es geht natürlich schon, auf dem einen gibt es verschiedene Modelle, das weiß ich auch aus dem Freundeskreis. Der eine zahlt in die Rentenkasse ein, der andere kauft Aktien. Mhm. Bei uns zu Hause sind es auch so kleine Sachen wie eine Tankfüllung, Friseurbesuch. Mhm. Es ist mir auch immer schwer gefallen, aber man kriegt ja auch Übung. Mhm. Und natürlich ändert sich auch in der kompletten Zeit die Situation, auch immer zu Hause. Das Kind wird älter, man arbeitet wieder mehr, dann kann man ja neu verhandeln. Mhm. Aber man ist so ein bisschen im Training, mhm, und das macht das Ganze, finde ich, viel leichter.
Und ich glaube, die Haltung ist auch wichtig, weil Also ich habe zum Beispiel eine Freundin, die hat zwei Kinder und ihr Mann hat eine sehr gute Position, verdient sehr, sehr gut und die haben relativ früh entschieden, dass sie zu Hause bleibt und sich um die Kinder kümmert. Und dann war aber nicht klar, wie ist das jetzt mit meinen Rentenansprüchen, wie wird das später mal? Und das ist ihr dann, wenn als das zweite Kind kam, so ein bisschen aufgefallen, als quasi so mehrere Jahre vergangen sind. Und die haben sich jetzt tatsächlich so geeinigt, dass er eine Immobilie für sie finanziert und die abbezahlt und das dann quasi ihr Ausgleich später ist. Und diese Idee mit der Immobilie hatte sie. Und ich weiß noch, als sie mir das erste Mal davon erzählt hat, da habe ich so gemischte Gefühle gehabt. Auf der einen Seite dachte ich, krass, also was für eine gute Idee. Und auf der anderen Seite, das war diese traditionelle oder wie krass, also das ist ja schon ganz auch schön irgendwie mutig, das zu fragen. Und ich finde es jetzt aber mega einfach so, ne? Weil das hat ja auch mit Haltung zu tun. Also es gibt ja mit Sicherheit auch Partner, die würden sagen, Moment mal, das ist doch normal, dass die Frau sich kümmert.
Das stimmt. Jetzt bin ich Immobilienmaklerin, deswegen ist das auch so ein bisschen mein Thema, dass ich auch sage, viele möchten eine Kapitalanlage haben und in dem Punkt sage ich, okay, vielleicht kauft es nur die Frau oder der Mann kauft es für die Frau, damit das schon mal so der erste Ausgleich ist. Finde ich nicht unfair, sondern ich finde das gerecht. Da sind wir bei dem Thema, das ist gerecht. Auch auf Augenhöhe, weil es gibt dann hinterher auch keine Schwierigkeiten.
Und wie würdest du sagen, könnte man nochmal nachjustieren? Also später, wenn, keine Ahnung, wir machen jetzt mal ein fiktives Beispiel, die Frau bleibt ein Jahr komplett zu Hause, dann oder anderthalb Jahre, und dann fängt sie so langsam wieder an. Und irgendwann, wenn das Kind so weit selbstständig ist, nach ein paar Jahren, wo sie denkt, jetzt kann ich wieder, weiß ich nicht, 50%, 60%, 70% arbeiten. Wie wäre dann so eine, also wie könnte so eine Weiterverhandlung oder dann überlegen, also was könnte man dann nochmal weiter verhandeln unter den Partnern?
Da kann man ja auch wieder zurückverhandeln, also in Anführungsstrichen, weil man dann sagt, okay, das ist jetzt, ich bleibe zu Hause und du zahlst mir das und jetzt gehe ich aber wieder arbeiten. Das heißt, ich nutze meine Zeit, um Geld zu verdienen. Hab aber dann vielleicht auch nicht Zeit für die Wäsche zu Hause, dann sind wir auch wieder bei so einem Thema, dann kann man das ja neu verhandeln zum Beispiel auch. Das gehört ja auch zur Care-Arbeit, dass man sagt, ich gehe jetzt auch wieder voll arbeiten, ich verdiene mein Geld, du musst mir jetzt wieder weniger zahlen, aber wir teilen uns den Haushalt zu Hause. Und das ist auch ein Lernprozess, der dauert auch länger. Ich darf das erzählen, aber ich habe meinem Mann dann auch schon mal in der, also wir haben Elterngeld Plus gehabt, auch den Wäschekorb hingestellt. Und er sagte, ja, dann stell ihn mir auf, dass ich ihn sehe, weil ich bin das nicht gewohnt. Und dann habe ich immer den Wäschekorb. Eigentlich, dass er drüber stolpert.
Ist er drüber gelaufen?
Nein, er ist dann nicht drüber gelaufen. Und mittlerweile brauche ich ihn auch nicht in den Weg zu stellen, sondern er hat gelernt, ihn selber zu nehmen und die Wäsche einzusortieren.
Mega. Bei uns geht der... geht dieser Prozess noch? Also meine ganze Familie kann sehr gut über den Wäschekorb laufen, auch wenn er mitten auf der Treppe steht. Auch wenn die Wege noch so klein sind, das geht.
Ja, das ist ein Lernprozess von beiden Seiten. Und da ist natürlich auch immer wichtig, offen drüber zu sprechen. Aber das macht ja, finde ich, auch eine gute Partnerschaft aus, wenn man mit dem Partner da offen sprechen kann.
Aber du hast was Interessantes gesagt. Er hat gesagt, er hat sich gebeten, den Wäschekorb so hinzustellen, dass er ihn sieht. Sonst würde er gar nicht drauf kommen. Da würde ich gerne nochmal nachhaken. Warum glaubst du, dass dein Mann, ich würde mal sagen viele Männer, diese Arbeit gar nicht sehen, weil sie unsichtbar von uns erledigt wurde? Weil selbstverständlich fällt Wäsche an, oder?
Ja, das war vielleicht auch mein Fehler. Natürlich hat er seine Wäsche immer selber gemacht, aber als ich eingezogen bin, habe ich dieses Zepter übernommen. Deswegen war das der Prozess dran gewöhnt, ich mache das. Und als das Kind da war oder ich dann auch ein bisschen gearbeitet habe, gesagt, okay, jetzt bist du dafür zuständig. Und das war dann wieder die neue Absprache. Und das brauchte den Lernprozess. Und deswegen ist immer wieder das neue Miteinander kommunizieren, hatten da schon mal drüber gesprochen, am Küchentisch, auch ruhig da einfach drüber zu sprechen und die Wünsche des anderen zu respektieren und einfach auch mal offen darzulegen. Und daran sieht man ja auch, ist es eine gute Partnerwahl oder nicht.
Total. Wie leicht oder schwer ist es dir denn gefallen, danach zu verhandeln? War das für dich selbstverständlich oder hattest du ein ungutes Gefühl im Bauch?
war für mich total schwer, weil ich ja auch so eine eigenständige Person und da immer wieder auch hinterher zu haken, das ist nicht einfach, aber deswegen sage ich immer wieder üben, Lernprozess, gucken, wie reagiert der andere. Und wenn da das ja ein paar Mal geklappt hat, dann fällt oder ist mir das jetzt persönlich auch immer wieder einfacher gefallen, darüber zu sprechen. Und das machen wir bis heute, dass wir immer wieder offen reden.
Ich finde das super. Ich finde das eine ganz tolle Basis. Und muss gerade an mich denken, dass ich manchmal sauer werde, wenn ich das Gefühl habe, ich formuliere es bewusst jetzt mal, ich habe das Gefühl, ich habe Sachen, nehmen wir mal an, jetzt den Wäschekorb schon mehrmals angesprochen und mehrmals moniert. Und dann bin ich manchmal dann so sauer, dass wenn das immer noch nicht gemacht, dann mache ich das selber. Aber lauf mit einer Fleppe hier zu Hause rum, ne, weil ich sauer bin deswegen. Da muss man drüber hinwegkommen können. Aber das fällt mir zum Beispiel total schwer.
Das kenne ich, das habe ich auch gemacht, aber auch da hat mein Mann gemacht, warum machst du das dann?
Ja.
Wir haben es doch so abgesprochen, ich mache es dir doch. Mhm. Also deswegen, das ist vielleicht auch wieder dann so ein Frauenthema.
Ja. Also guter Punkt erstmal grundsätzlich schon mal, Gleichheit fängt oder gleiche Chancen fangen mit der Partnerwahl an tatsächlich. Ne? Wie ist die Partnerschaft? Und bevor Kinder da sind, ist sie ja erstmal in 99,9% der Fällen gleichberechtigt. Jeder hat seinen Job, jeder hat seine Freizeit, ist nur für sich verantwortlich, ein bisschen für sich selbst, aber man ist ein autonomer Mensch. Dann kommen die Kinder dazu und dann ändert sich plötzlich alles. In Sachen Partnerschaft haben wir jetzt drüber gesprochen, wie man das zum Beispiel regeln kann. Also dass dieser tägliche Frust, dieser Care-Arbeit vielleicht nicht so groß wird, weil irgendwann wird er wahrscheinlich immer mal durchbrechen, aber das ist einfach ganz grundsätzlich wichtig innerhalb der Partnerschaft. Warum aber wird es auch so gesehen oder kriegen Frauen oft auch nochmal, ist dann nochmal aufs Brot geschmiert, beziehungsweise bekommen schlechtere berufliche Zukunftschancen bei den Arbeitgebern? Was muss sich bei denen ändern? Wie siehst du das?
Auch da ist, finde ich, in Führungspositionen, dass dieses Thema einfach gläserner wird, dass das vielleicht auch zur Chef- oder Chefinnen-Sache wird, dass auch die im Unternehmen darüber sprechen, dass auch dort die Männer, die es vielleicht so zu Hause noch nicht leben, so ein bisschen in die Richtung getrieben werden, in Anführungsstrichen. Das wäre vielleicht auch so ein Thema, um es generell auch sichtbar zu machen.
Mhm.
Weil eigentlich hat es doch fast jede Familie dieses Thema.
Natürlich. Also ist das halt die Frage, ist der Chef jetzt in so traditionellen Unternehmen der jemand, der Chef sein kann, weil zu Hause sich jemand um die drei Kinder kümmert sozusagen, ne? Also der selber das gar nicht auf dem Schirm hat, weil bei ihm läuft das so. Oder wird das wahrgenommen und wird auch den Mitarbeitern unterschiedliche Lebensmodelle ermöglicht einfach auch? Und da brauchen wir doch auch mehr Flexibilität, oder?
Das stimmt. Und das sind jetzt auch nochmal so unbewusste Denkmuster, ja, die halt auch immer noch vorhanden sind. Also finde ich, Frauen sind so sympathisch kommunikativ und sie sind nett. Das steht ja im Führungszeugnis, und die Männer gelten als selbstbewusst.
Mhm.
Also steht ja auch oft im Führungszeugnis. Mhm. Da ist ja auch schon so ein Denkmuster, was auseinandergeht. Und wenn die Frauen einfach das auch vielleicht ansprechen, dann ist das so schwierig. Und wenn Männer das ansprechen, dann werden sie noch gefeiert.
Mhm. Aber warum glaubst du, warum wollen wir da zu sehr gefallen? Ist uns da wichtiger, dass wir gemocht werden, wichtiger als respektiert zu werden und unsere Rechte einzufordern? Was glaubst du?
Ich glaube, dass hinterher alle zufriedener sind und natürlich auch in einem Arbeitsverhältnis es dann ruhiger wird und diese Gleichberechtigung, dass dann auch wirklich die Zufriedenheit herrscht, wenn so etwas in einem Unternehmen gelebt wird. Dazu kommen wir natürlich auch, dass es flexibel wird. Die Jobs müssen auch flexibler geschaltet werden.
Ja.
Das hoffe ich, dass es irgendwann auch kommen wird.
Hast du in deiner Arbeit, in deinem Engagement für das Netzwerk, für das Frauennetzwerk schon mal Unternehmen gesehen oder mit Führungskräften gesprochen, wo du gesagt hast, wow, das ist aber mal hier vorbildlich. So könnte es gern weitergehen, bei anderen auch.
Ich hatte letztens in einem Podcast gehört, dass zum Beispiel, geht jetzt um die Bezahlung, dass es bei Vodafone 20 Frauen gibt, die jeden Monat nachfragen, was der Kollege verdient. Da war ich sehr überrascht, dass das dort gelebt wird. Weil es gibt ja Entgeltgleichgesetz, ja. Das heißt, du darfst ja fragen.
Okay.
Aber es machen nicht so viele.
Und bei Vodafone machen es die Frauen?
Habe ich gehört.
Okay.
Ich habe jetzt nicht recherchiert, weil es vor ein paar Tagen war. Okay. Aber da wollte ich noch mal nachhaken. Scheinbar ist das dort auch so ein bisschen geregelt, dass denen das sehr wichtig ist. Und das fand ich gut. Und wenn das wirklich so ist, müsste so ein Netzwerk, wie wir das auch mal sichtbar machen, dass in so einem großen Unternehmen das möglich ist, dass das kopiert wird unter Umständen auch von anderen Unternehmen.
Wir reden gerade über das Entgelttransparenzgesetz. Das ist Europarecht, was umgesetzt werden muss jetzt von den Ländern, also von Deutschland auch. Und das gilt aber nur für, glaube ich, Unternehmen mit mehr als 200 Mitarbeitern, kann das sein? Habe ich das richtig im Kopf, wo du das Recht hast als Arbeitnehmerin, ganz klar herauszufinden, wie viel dein Kollege im gleichen Job quasi verdient, um herauszufinden, ob es eine Ungerechtigkeit gibt.
Ja, dieses Gesetz gibt es, auch in diesen größeren Unternehmen ab 100. Da gibt es verschiedene Staffelungen, muss man schon sagen. Aber es wird doch nicht umgesetzt. Es gibt da keine Richtlinien, wo es überprüft wird. Es wird auch immer so ein bisschen nach hinten noch verschoben. Okay. Also es ist noch ein bisschen in den Kinderschuhen. Es wird auch nicht überprüft, die Sanktionen, die dahinter stecken. Also da ist auf jeden Fall Bedarf, dass diese Transparenz anfängt, aber auch schon in der Stellenausschreibung anfängt. Da bin ich auch ganz gerne dabei, weil heute steht ja bitte die Angabe von Ihrer Gehaltsvorstellung.
Stimmt. Findest du es gut oder schlecht?
Nee, weil ich kenne ganz viele oder auch mich selbst, als ich angefangen habe zu arbeiten, was trage ich denn da ein?
Genau.
Man hat ja vielleicht so einen Anhaltspunkt, aber was trage ich jetzt nun wirklich da ein? Ich möchte ja vielleicht diesen Job haben, dann pokere ich ein bisschen drunter. Mhm. Aber auch da ist es ja so, dass die Männer auf jeden Fall hochpokern, hohe Beträge reinschreiben, Frauen weniger. Und schon haben wir wieder diese ungleiche Bezahlung. Mhm. Wenn aber in dieser Stellenausschreibung ganz klar formuliert ist, die Spanne ist von so bis so, dann weiß ich auch, aha, das ist mein Einstiegsgehalt für dieses Unternehmen. Mhm. Und wenn mein Nachbar sich da bewirbt, der hat genau dasselbe. Das ist eine Transparenz.
Aber so müsste es eigentlich doch auch grundsätzlich sein. Also ich meine, ich kann verstehen, wenn ein Unternehmen grundsätzlich sagt, lass mal kommen, gucken, was die so wollen. Aber dass es jetzt daran festgemacht wird, ob es ein Mann oder Frau ist und der Mann kriegt mehr, das wäre doch, ist doch eigentlich von der Philosophie her, ist doch unterirdisch, oder?
Ja,
das also ist es geht gar nicht.
Das stimmt. Das ist, da sind wir ja dran, dass das in den Stücken kommt. Wir schauen mal, wo dieses Entgelttransparenzgesetz dann in Zukunft auch hinführt. Fehlen halt jetzt noch so ein bisschen die Erfahrungswerte. Wie gesagt, bei manchen ist es umgesetzt. Da sieht man die Stellschrauben, weil große Unternehmen ja dann auch jeden Monat diese Analyse machen müssen. Es gibt extra Tools, die entwickelt wurden, wo man halt diese Lücke aufdecken kann, um das zu verhandeln.
Was mache ich denn, wenn ich zur Personalabteilung gehe und erfahre, der verdient 10.000 Euro im Jahr mehr als ich? Was habe ich dann Recht, auch so viel zu kriegen oder was mache ich dann? Oder bin ich dann noch doppelt frustriert, weil ich denke, Mist?
Es traut sich ja schon fast keiner, auch nachzufragen, was verdient denn der Kollege? Mhm. Das ist ja auch so, es wird nicht drüber gesprochen. Das sieht man ja auch. Das ist ein gesellschaftliches Ding. Es wird halt auch nicht über Geld gesprochen. Mhm. Das ist ja vielleicht auch so ein bisschen der Neidfaktor. Aber generell ist die Gesellschaft, tut sich schwer, über Gehälter, über Finanzen das öffentlich darzulegen.
Ich glaube, ich hatte das früher auch mal in einem Arbeitsvertrag schon mal auch stehen, dass ich nicht, das ist ja schon lange her, vor 20 Jahren, aber ich hatte das schon mal in einem Arbeitsvertrag stehen, dass ich nicht drüber sprechen darf, tatsächlich. Mit mein Gehalt. Aber jetzt nochmal auf dieses Entgelttransparenzgesetz. Ist das nur dazu da, um Transparenz zu schaffen? Oder habe ich dann, wenn ich erfahre, der Kollege, der genau exakt den gleichen Job macht, verdient mehr, habe ich dann auch automatisch das Recht, wenn ich erfahre, er verdient mehr, dass ich dann auch Anrecht auf dasselbe Geld habe?
Müsstest du dann einklagen?
Okay.
Und da gibt es ja auch, es gibt Frauen, die so etwas schon eingeklagt haben. Aber das ist auch ein sehr langwieriger Prozess. Also ich weiß von einer Frau, die 8 Jahre dafür gekämpft hat. Und da geben natürlich auch, erstmal kostet ja so ein Prozess Geld. Mhm. Wie sieht das aus mit Kollegen? Du musst ja auch diesen Mut aufbringen, überhaupt gegen dein Unternehmen vorzugehen. Mhm. Und wenn die Frauen schon nicht verhandeln können und sich unter Wert verkaufen oft, wie wollen sie dann so einen Prozess durchstehen?
Ja, das stimmt.
Das kostet viel Kraft und Energie.
Aber glaubst du grundsätzlich, wir können schlechter verhandeln als Männer? Und wenn ja, warum? Jetzt beim Gehalt.
Frauen trauen sich zu wenig. Deswegen sind so Netzwerke ja auch gut, um es zu erlernen. Mhm. Wie verhandle ich? Das sind ja auch ganz viele Vorträge oder Workshops, die wir durchführen. Und da gibt es natürlich auch Erfolge, weil jetzt kenne ich eine junge Frau, die super engagiert ist, gut qualifiziert, aber so schüchtern war und gar nicht so richtig darüber reden wollte. Aber mit so Coach-Erfahrung, Workshops, wie gehe ich das an, hat sie es dann am Ende doch geschafft, 10.000 Euro mehr zu verdienen. Mhm. Und das sind dann so Erfolge, wo ich sage, ja, auch so ein Netzwerk macht auch einfach Sinn.
Mhm. Aber können wir das unseren Töchtern nicht schon mal irgendwie so ein bisschen mit auf den Weg geben? Also glaubst du, das ist schon in der Erziehung dann?
Ich hoffe, wenn unsere Kinder so groß sind, dass wir gar nicht mehr über das Thema sprechen müssen. Ja, also das ist ja mein Ziel, warum ich auch dafür so ein bisschen mitarbeite, dass wir das einfach gar nicht mehr benötigen.
Mhm. Und mit dem, sagen wir jetzt mal, vom 14. April zum 27. Februar, vielleicht sind wir dann das Jahr noch mal schon im Januar oder so, wäre ja gut. Und dann fehlt ja nicht mehr viel. Ja, das wäre gut. Das wäre, also ich glaube, dass Kinder, die jetzt gerade in einem liberalen, gleichwertigen System also Menschenbild aufwachsen, wo es auch um Respekt etc. geht, denen würde gar nicht auf die Idee kommen, dass es sowas gibt, oder? Also die würden von vornherein sagen, warum sollen denn Männer und Frauen ungleich verdienen in der gleichen Position? Das ist doch Quatsch.
Deswegen hoffe ich, dass wir da hinkommen, dass das gleich ist und letztendlich, gut, ich setze mich dafür ein. Ja. Das heißt, mein Kind weiß es, kennt es, weiß, wofür sich die Mutter einsetzt, der ist natürlich da ein bisschen auch geschulter. Deswegen ist es nicht nur ein Thema für Mädchen, es ist auch ein Thema für Jungen, finde ich. Mhm. Also auch da ganz wichtig, ist kein reines Mädchen-Frauen-Thema. Mhm. Und deswegen war auch so die Idee, dass wir so vielleicht dann so einen Equal Pay Day, den Aktionstag, dann auch einfach mal in der Schule beginnen. Dass wir also einen Aktionstag in Kooperation mit Schulen machen.
Gute Idee. Was ist deine Vision für die nächsten 10 Jahre? Wie sollte sich das entwickeln? Haben wir das in 10 Jahren geschafft?
Wenn wir zurückblickend, würde ich sagen, in 10 Jahren ist sportlich. Mhm. Wenn wir es rein rechnerisch sind, ist vielleicht ein Ziel 20. Mhm. Aber natürlich hoffe ich, dass wir durch Role Models, durch einfach diese mehr Transparenz, Sichtbarkeit zu dem Thema, dass wir das schaffen, dass es eher kommen wird. Mhm. Und dass die Politik, das ist auch, wir haben Kommunalwahlen in Essen, dass auch politisch geguckt wird, wer setzt sich auch wirklich für Frauen ein.
Mhm. Und ganz grundsätzlich so die Haltung der Frauen, wie hast du sie bis jetzt beobachtet? So wie der Equal Pay Day quasi das Datum sich verändert hat, hat sich auch was mit der Haltung der Frauen verändert? Positiv vielleicht?
Oh ja. Ich kann meine härteste Story, das war nämlich zu Beginn des Equal Pay Days, dass bei den Straßenaktionen wir es ja näher gebracht haben und ich da einen Mann hatte, der sich für das Thema sehr interessiert hat, auch zugehört hat oder hingehört hat, worüber wir sprechen, und die Frau hat ihn immer weggezogen. Und da haben wir auch versucht, diese Frau mit ins Gespräch zu nehmen, und sie hat gesagt, uns interessiert dieses Thema nicht, ich habe ja meinen Mann. Hm. Und das fand ich so hart, und das waren mehrere Frauen, die das damals so von sich gegeben haben, dass sie das nicht benötigen. Mhm. Und wenn ich mir die Zeit heute angucke, sind doch mehr Frauen, die das nicht gut finden und die das selber sichtbar machen und die auch da was für tun. Also auch ja deutschlandweit ist einfach ja der Equal Pay Day, dass es immer mehr Aktionen gibt, auch die Gleichstellungsstellen setzen sich immer mehr dafür ein. Das war ja am Anfang auch nicht so.
Meine Güte, das macht mein Mann und hat wahrscheinlich, aber ist vielleicht auch noch jemand aus der Generation, wo der Mann auch die ganzen Geldkarten und so weiter hat und wahrscheinlich... das Finanzielle regelt mein Mann. Ja gut, wenn das gut läuft und er kümmert sich gut um sie, aber es ist natürlich komplette Verantwortung abgegeben. Ne? Und auch die Frage, ob die Versicherung dann so funktioniert letztendlich.
Genau.
Ja. Noch eine letzte Frage. Equal Pay Day wird sich hoffentlich in der Zukunft irgendwann erledigen. Wird dann alles besser? Oder vieles? Dadurch, dass wir dann schon mal die gleichen Gehälter haben. Ist das eigentlich so mit das Wichtigste, dass wir das erreicht haben?
Sicherlich, wenn das so einkehrt. Es kommt ja auch so eine Entspannung rein in gesellschaftlich in dieses Thema, dass das dann in Ordnung ist. Mhm. Dann wissen wir nicht, vor welchen neuen Hürden wir stehen.
Das stimmt. Aber wenn ich denke, dass dann dadurch auch, was du gesagt hast, etwas gesellschaftlich, eine gesellschaftliche Akzeptanz da ist, dass ein neuer Status quo entsteht, weil selbstverständlich kriegen Männer und Frauen das gleiche Geld, wird das, glaube ich, eine Riesenaußenwirkung haben auf andere Sachen auch.
Das stimmt, ja.
Also daran müssen wir arbeiten. Und das macht ihr, das machst du, das macht ihr und das macht der Frau, das Frauennetzwerk deutschlandweit. Und in Essen seid ihr besonders engagiert und überlegt jetzt schon für gute Ideen fürs nächste Jahr. Und ich bedanke mich, liebe Silke, für das schöne Gespräch.
Ja, danke, dass ich hier sein durfte.
Und euch danken wir fürs Zuhören. Lieben Dank fürs Zuhören. Tragt die Ideen gerne weiter, wenn ihr wenn ihr irgendwie Fragen habt oder eine gute Anregung, meldet euch gerne. Ihr findet alles zu Silke, zum BPW in den Shownotes. Wenn ihr Themenvorschläge habt, auch bitte melden. Freue ich mich sehr gerne über Instagram. Und jetzt erstmal einen schönen Abend, einen schönen Tag, wo ihr uns gerade auch hört. Und bitte niemals vergessen, ihr Mamas seid die wahren Superheldinnen. Niemals vergessen. Bis dann. Tschüss.
Das war Mama La Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.